Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Rainer Brandes. Guten Abend und herzlich willkommen. Für jedes Jahr Haft von Lina E. 1 Million Euro Sachschaden. So hatten Linksextreme angekündigt, was sie heute in Leipzig vorhatten. Das ist ihnen nicht gelungen, doch die Lage ist angespannt. Wir berichten aus Leipzig und fassen die bundespolitische Debatte um den Umgang mit dem Links- und Rechtsextremismus zusammen. Vor 25 Jahren ereignete sich in Eschede in Niedersachsen das schwerste Zugunglück der bundesrepublikanischen Geschichte. Heute gab es dort eine Gedenkfeier. Und ein grausamer Zufall will es, dass sich ausgerechnet einen Tag zuvor ein noch viel schlimmeres Zugunglück in Indien ereignet hat, mit fast 300 Toten. Und die deutsche und die tschechische Sozialdemokratie erinnern heute an einen wenig beachteten Teil der Parteiengeschichte. Vor 90 Jahren gründete sich in Prag eine deutsche sozialdemokratische Partei im Exil. Im Hintergrund in einer halben Stunde dann verwischte Spuren, verdrängte Erinnerung Brasiliens Sklavengeschichte. Am Mittwoch, da hatte das Oberlandesgericht Dresden die linksextreme Studentin Lina E. zu mehr als 5 Jahren Haft verurteilt, zusammen mit 3 Mitangeklagten. Sie hatten gezielt Rechtsextreme brutal angegriffen. Gegen dieses Urteil demonstrieren seither Linksextreme in ganz Deutschland und für heute 17 Uhr hatten sie zu einer Großdemo in Leipzig aufgerufen. Die aber haben die Behörden verboten, weil sie Gewalt befürchteten. Dass diese Erwartung nicht unbegründet ist, das konnte man vergangene Nacht sehen. Da gab es schwere Ausschreitungen, 23 Polizeikräfte und ein Journalist wurden verletzt. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen das Demoverbot heute nicht zur Entscheidung angenommen. Über die angespannte Lage in Leipzig berichtet Ine Dippmann.
Mehrere tausend Menschen sind in der Leipziger Südvorstadt zusammengekommen, um für Versammlungsfreiheit zu demonstrieren. Der Grünen-Politiker Jürgen Kasek hatte die Versammlung angemeldet. Er kritisierte in seiner Ansprache mit scharfen Worten die Demonstrationsverbote, die die Stadt ausgesprochen hatte. Auf die Gründe, die angedrohten Sachbeschädigungen in Millionenhöhe, ging Kasek nicht ein. Die Anmelder hatten sich zuletzt in den sozialen Medien von den Gewaltaufrufen distanziert. Die Urteile gegen Lina E. und 3 Männer halte er für diskussionswürdig, so Jürgen Kasek. Seine Aufforderung, von Vermummung abzusehen, folgten nicht alle Teilnehmer, sodass die Polizei diese Forderung wiederholte. Die ursprünglich als Aufzug geplante Demonstration wurde inzwischen in eine stationäre Versammlung umgewandelt. Eine Absprache zwischen Polizei und Anmelder.
Aus Leipzig berichtete Ine Dippmann. Hat die Politik, haben die Sicherheitsbehörden den Linksextremismus zu lange verharmlost? Den Vorwurf gibt es jetzt. Dabei ist statistisch auch klar, die weitaus größere Zahl an Straftaten begehen Rechtsextreme. Und die haben auch im Bundestag eine Partei, die zumindest in Teilen als ihr politischer Arm gesehen werden kann, die AfD. Und weil die gerade mit 18% im jüngsten Deutschlandtrend die SPD eingeholt hat, ist die Berliner Politik jetzt mit einem doppelten Extremismusproblem konfrontiert. Von links und von rechts. Frank Kapellan aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Sebastian Fiedler muss die Dinge als Kriminalhauptkommissar so nehmen, wie sie nun mal sind. Die Polizei in Leipzig hat gar keine andere Wahl, als das Demonstrationsverbot konsequent durchzusetzen. Als Politiker allerdings begrüßt Sebastian Fiedler das Verbot ausdrücklich. Die Verwaltungsrichter hätten richtig entschieden, meint der SPD-Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk auf die Frage, ob das Demoverbot nicht zu einer Eskalation der Situation beitrage.
Wenn es eben so ist, dass von vornherein Gewalttaten schon angekündigt sind, dann hat das ja nichts damit zu tun, weswegen unser Grundgesetz die Versammlungsfreiheit drinstehen hat, sondern das sind genau eben die Grenzen der Versammlungsfreiheit. Straftaten sieht unsere Rechtsordnung so nicht vor.
Die Innenministerin, seine Parteifreundin Nancy Faeser, nimmt Fiedler ausdrücklich in Schutz. Die SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen habe mit Blick auf die Verurteilung der Linksextremistin Lina E. deutliche Worte gesprochen. Selbstjustiz ist kein Weg, hatte Faeser erklärt. Sozialdemokrat Fiedler warnt davor, die Gefahr von links zu verharmlosen. Das geschehe in Teilen der Gesellschaft immer noch zu häufig.
Wenn ich an Demonstrationen denke, wo sich die klassischen demokratischen Parteien eben an die Seite derjenigen Organisationen stellen, die im Verfassungsschutzbericht im Bereich Linksextremismus aufgeführt sind, dann ist das etwas, wo wir an diesen Stellen immer wieder in Erinnerung rufen müssen, dass es eben einen harten, gewaltorientierten Kern gibt, der unsere staatliche Ordnung so in Gänze ablehnt. Und es ist wieder mal ein Zeichen dafür, dass es gar keinen Grund gibt, den Linksextremismus zu verharmlosen.
Linksextremisten attackieren den Staat ganz direkt. Im Gegensatz dazu würden Rechtsextremisten eher versuchen, staatliche Organe wie etwa die Polizei oder Justiz zu unterwandern, betont Fiedler. Dass die AfD gerade in Umfragen mit 18% einen ungeahnten Höhenflug erlebt, obwohl die Partei immer weiter nach rechts rückt und völkisches Gedankengut in den eigenen Reihen toleriert, bereitet den sogenannten etablierten Parteien seit dem jüngsten Deutschlandtrend zunehmend Kopfzerbrechen. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke gilt als rechtsextrem. Seine Partei übertrifft die bundesweiten Umfragewerte der AfD mit derzeit 30% noch deutlich. Bei der Landtagswahl im kommenden Jahr dürfte sie klar stärkste Kraft in Erfurt werden und laut Umfragen fast doppelt so viel Stimmen holen wie die Christdemokraten. Höcke bietet bereits an, eine CDU-Minderheitsregierung zu tolerieren. Mario Vogt, Fraktionschef der Christdemokraten in Thüringen, will das verhindern und fordert zur Geschlossenheit aller Parteien gegenüber der AfD auf. Zwar war CDU-Chef Friedrich Merz mit dem Versprechen angetreten, die AfD zu halbieren. Für Vogt zählt erst einmal aber, dass die CDU sehr deutlich vor der SPD liegt.
Wir sind mittlerweile 11 Prozentpunkte vor der Kanzlerpartei. Das zeigt auch, dass ein Drittel der Deutschen der CDU vertrauen, dieses Land besser zu führen. Trotzdem sollte uns die jetzige Debatte auch als Hilfeschrei der normalen Menschen, sich den Problemen des Landes anzunehmen, auch gleichzeitig ein Appell sein.
Dass dies das Erstarken der AfD stoppen wird, ist für Christian Kullmann keineswegs ausgemacht. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks warnt der Chef des Essener Chemiekonzerns Evonik vor sozialen Verwerfungen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland und unseren Wohlstand gefährden könnten.
Also wenn ich auf die jüngsten Umfragen gucke, dann sehe ich, dass die AfD bundesweit mittlerweile bei annähernd 20% liegt. Das betrachte ich als eine sehr konkrete Bedrohung unserer liberalen, unserer toleranten Demokratie hier in unserem Land.
Der wachsende Zuspruch der Rechtspopulisten in Deutschland dürfte die Ampelkoalition in Berlin noch massiv beschäftigen.
Was ist der richtige Umgang mit dem Extremismus von links und rechts? Frank Kapellan berichtete aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Der 3. Juni 1998. In der Geschichte der Eisenbahn in Deutschland wird dieser Tag für immer als trauriger Tag in Erinnerung bleiben. An diesem Tag ereignete sich in dem kleinen niedersächsischen Ort Eschede das schwerste Zugunglück in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein ICE raste mit 200 km/h gegen eine Brücke, 101 Menschen starben, 100 wurden verletzt. Heute jährt sich das Unglück zum 25. Mal. Von der Gedenkfeier berichtet Bertil Starke.
Hunderte Menschen versammelten sich am Vormittag am Unglücksort in Eschede. Dort befindet sich ein Ort der Erinnerung mit 101 Bäumen. Jeder Baum steht für ein Todesopfer der ICE-Katastrophe. Bei der heutigen Gedenkveranstaltung herrschte bei blauem Himmel eine gedämpfte Atmosphäre. Zu den Gästen gehörte auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Er sagte, es gebe kaum Worte für das Ausmaß, die Folgen und das Leid, das Opfer, Familien, Angehörige und Freunde erlitten hätten. Sein niedersächsischer Amtskollege Olaf Lies betonte, Mitmenschlichkeit sei vor 25 Jahren in Eschede kein bloßes Lippenbekenntnis gewesen. Bereits am Vorabend des Jahrestages begann das Gedenken an das Zugunglück von Eschede mit einem Gottesdienst. Dort sprach unter anderem der Überlebende Udo Bauch eine Fürbitte. Bauch sagte, die Katastrophe habe sein Leben verändert und doch sei er dankbar, am Leben geblieben zu sein. Der ICE Wilhelm Konrad Röntgen entgleiste in Eschede am 3. Juni 1998 auf der Fahrt von München nach Hamburg und prallte mit hohem Tempo gegen eine Brücke. Grund dafür war ein gebrochener Radreifen.
Gedenken an das Zugunglück von Eschede vor 25 Jahren, Bertil Starke berichtete. Ganz ähnliche Bilder wie damals aus Eschede erreichen uns heute aus Indien. Im Bezirk Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kalkutta, hat sich gestern eines der schwersten Zugunglücke in Indien der letzten Jahrzehnte ereignet. Drei Züge sind ineinander gerast. Es gibt mindestens 288 Tote. Peter Hornung.
Sie zerschnitten Stahl mit Rennschleifern, sie setzten Suchhunde ein, versuchten alles, um Opfer noch lebend zu finden. Doch es war anscheinend vergeblich. Seit gestern Abend schon waren sie nur noch auf Leichen gestoßen, auch heute den ganzen Tag. Die Rettungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, auch die Bergung von Toten aus den zertrümmerten Waggons. Jetzt geht es darum, die Trümmerberge von der Strecke zu ziehen. Anupav Das hatte Glück, er konnte sich aus diesen Trümmern selbst befreien. Der Nachrichtenagentur AFP schildert er das Grauen, das er erlebte. Man sieht kopflose Körper, Körper ohne Gliedmaßen, Söhne, die ihre Väter tragen, Mütter, die nach kleinen Kindern und Babys suchen. Überall um mich herum waren Hilfeschreie zu hören. Der Aufprall war so verheerend und so stark, dass es Körper gab, die über 30, 35 Meter von den Bahngleisen weggeschleudert wurden. Das war der Ort einer extremen Katastrophe. So viele Tote, es war fast wie im Krieg. Es ist weiter nicht ganz klar, was genau passiert ist. Relativ sicher ist, mehrere Waggons eines aus der Millionenstadt Kalkutta kommenden Fernzuges sind aus bislang unbekannten Gründen umgekippt auf ein Parallelgleis. In diese Unfallstelle sei dann ein Schnellzug aus der Gegenrichtung gerast. Auch ein Güterzug auf dem Nachbargleis war betroffen. Indische Medien spekulieren über eine Signalstörung und womöglich ein falsches Gleis. Bestätigt wurde noch nichts. Es wären wohl noch mehr Menschen gestorben, hätten nicht Anwohner die ganze Nacht teils mit bloßen Händen geholfen, Eingeklemmte aus den Trümmern zu befreien. Sie bekamen dann Unterstützung von Einheiten des Katastrophenschutzes in dieser ländlichen Gegend des Bundesstaates Odisha. Am Nachmittag war Premierminister Narendra Modi an der Unfallstelle eingetroffen, um sich ein Bild zu machen. Anschließend besuchte er Überlebende im Krankenhaus. Diejenigen, die den Menschen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln geholfen haben, danke ich. Ich möchte auch den Bewohnern dieses Ortes meinen herzlichen Dank aussprechen, weil sie in diesen schwierigen Momenten geholfen haben, sei es durch Blutspenden oder Rettungsaktionen. Nun, so Modi, müsse genau untersucht werden, wer Schuld an der Katastrophe habe. Der Premier kündigte die Einsetzung einer hochrangigen Kommission ein, die den Fall untersuchen soll. Und er drohte den Verantwortlichen. Wer für schuldig befunden wird, erhält die strengste aller strengen Strafen. Sie werden nicht verschont werden. Hier weit weg von der Unfallstelle in der Region Jammu und an vielen anderen Orten in Indien beten Menschen für die Opfer der Katastrophe, die wohl die schlimmste ihrer Art seit über 20 Jahren ist. Die indische Bahn hat ein riesiges Netz. Täglich werden viele Millionen Menschen transportiert. Es gibt Vorzeigestrecken, auf denen moderne Schnellzüge fahren, Leuchtturmprojekte der indischen Regierung. Aber es gibt eben weite Teile des Streckennetzes, die alt sind und teilweise auch marode.
Aus Neu-Delhi berichtete Peter Hornung über eines der schwersten Zugunglücke in Indien mit fast 300 Toten. Bei einem Zwischenfall an der israelisch-ägyptischen Grenze sind am Samstag 3 israelische Soldaten und ein ägyptischer Sicherheitsbeamter getötet worden. Julio Segador.
Die Zahl der toten israelischen Soldaten nach den beiden Feuergefechten an der israelisch-ägyptischen Grenze im Sinai hat sich inzwischen auf 3 erhöht. Darunter ist auch eine Soldatin. Am Morgen hatte ein unbekannter Schütze das Feuer auf israelische Soldaten eröffnet. Dabei wurden eine Frau und ein Mann zunächst lebensgefährlich verletzt. Beide starben in einem Krankenhaus wenige Stunden nach dem Feuergefecht. Kurze Zeit später kam es unweit des Tatortes zu einer weiteren Schießerei. Dabei wurde ein bewaffneter Mann getötet. Ebenso ein weiterer israelischer Soldat. Das israelische Militär spricht davon, dass es sich bei dem toten Attentäter mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Mörder der beiden israelischen Soldaten bei dem ersten Feuergefecht handelt. Laut israelischem Militär handelt es sich bei dem Täter um einen ägyptischen Polizisten. Die israelischen Behörden untersuchen den Vorfall zur Stunde in enger Zusammenarbeit mit den ägyptischen Behörden. Möglicherweise könnte es einen Zusammenhang mit einer Militäraktion in der Nacht geben. Dabei hatte das israelische Militär ganz in der Nähe der beiden Tatorte einen Drogenschmuggel von Ägypten nach Israel aufgedeckt. Auch hierzu sind zur Stunde keine weiteren Details bekannt. Israels Verteidigungsminister Gallant kam unmittelbar nach dem Vorfall mit Militärchef Halevi zu einem Krisentreffen zusammen.
Aus Tel Aviv berichtete Julio Segador. ehemalige deutsche Luftwaffenpiloten, die in China Kampfpiloten ausbilden. Das klingt verrückt, wo doch China als strategischer Rivale gilt, der Taiwan mit Krieg bedroht. Doch genau das ist wohl so geschehen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius konnte darüber jetzt in Singapur mit seinem chinesischen Amtskollegen sprechen und kündigt Konsequenzen an. Mario Kubina.
Mehr als eine Stunde haben sich Boris Pistorius und sein chinesischer Kollege Li Shangfu ausgetauscht. Ein offenes Gespräch, wie der deutsche Verteidigungsminister danach sagt. Ein Thema: die Berichte über ehemalige Bundeswehrsoldaten, die offenbar in China Kampfjet-Piloten trainieren.
Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis unverzüglich beendet wird. Und habe ihm klar gemacht, dass er sicherlich nicht amüsiert wäre, wenn ich das meinerseits probieren würde, abgesehen davon, dass das nicht zu europäischen Gewohnheiten gehört.
Der chinesische Ressortchef habe das Ganze nicht bestritten, aber relativiert, sagt Pistorius. Beide Politiker nehmen zurzeit an einer Sicherheitskonferenz in Singapur teil. Nach Berichten von Spiegel und ZDF bilden ehemalige Luftwaffenoffiziere offenbar seit Jahren Kampfpiloten in China aus. Die Rede ist von einer Handvoll früherer Bundeswehrsoldaten und von Gehältern, die sonst nur im Profisport oder im Topmanagement üblich seien. Den Berichten zufolge ließen mehrere Piloten Anfragen unbeantwortet oder waren nicht erreichbar. Einer von ihnen habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Das deutsche Verteidigungsministerium will die Sache jetzt untersuchen.
Mario Kubina berichtete. In kaum einem europäischen Land gibt es so wenige Menschen, die Organe spenden wie in Deutschland. Das liegt daran, dass dort alle Menschen automatisch als Organspender oder Spenderin gelten, es sei denn, sie haben ausdrücklich widersprochen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hätte so eine Regel gern auch in Deutschland. Es gibt aber auch noch ganz andere kreative Ideen, wie die Spendenbereitschaft gesteigert werden könnte. Zum Tag der Organspende berichtet Birte Sönnigsen.
Patientinnen und Patienten müssen in Deutschland lange auf ein Spenderorgan warten. Zum Beispiel auf eine Niere, im Schnitt rund 8 Jahre. Und damit deutlich länger als in vielen anderen europäischen Ländern. Timotheus Speer von der Uniklinik in Frankfurt weiß, was das für die Betroffenen bedeutet. Sein Appell:
Einmal zu denken, wie wäre es, wenn man selbst ein Organ bräuchte oder wie wäre es, wenn ein enger Angehöriger ein Organ bräuchte. Und ich glaube, das wird dann die Bereitschaft schon ändern, auch sich einen Organspendeausweis zuzulegen.
Einen Organspendeausweis oder einen Eintrag in die Patientenverfügung haben laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bislang rund 40% der Menschen. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation geht von einer geringeren Zahl aus. Dabei zeigen Umfragen, dass deutlich mehr Menschen grundsätzlich bereit wären, ihre Organe zu spenden. Das muss aber auch schriftlich festgehalten werden. Denn Organe können nur entnommen werden, wenn die Person zu Lebzeiten aktiv zugestimmt hat oder Angehörige das machen. Sie wissen aber häufig nicht, ob die Verstorbenen ihre Organe spenden wollten oder nicht. Deswegen hat der Verein Junge Helden eine Kampagne gestartet. Ein Tattoo soll anzeigen, ich bin Organspenderin oder Organspender. Für die Vorsitzende des Vereins, Anna-Barbara Summ, geht es darum, mehr über das Thema zu sprechen.
Es geht eben mit einem Tattoo sehr gut, weil man darauf immer angesprochen wird. Und wir wollen, dass es wieder am Familientisch, in der Öffentlichkeit, im Freundeskreis besprochen wird und die Leute mehr sagen, was sie eigentlich wollen.
Ein Organspendeausweis kann ein Tattoo rechtlich nicht ersetzen, aber eine Hilfestellung für Angehörige sein. Auch der Bundestag hat jahrelang darüber diskutiert, wie mehr Menschen zur Organspende bewegt werden können. Eine Idee war, die sogenannte Widerspruchslösung einzuführen. Das bedeutet, alle sind erstmal Organspender oder Organspenderin, es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich. So machen es viele europäische Länder wie Spanien, Österreich oder die Niederlande. Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht sich schon seit Jahren für die Widerspruchslösung stark. Die hat aber bislang im Bundestag keine Mehrheit gefunden.
Ich kann als Bundesminister hier keine klare Empfehlung geben für eine ethische Entscheidung, die eine Parlamentsentscheidung ist.
Lauterbach will also keinen neuen Anlauf im Bundestag unternehmen. Und noch sind nicht mal alle Punkte der letzten Gesetzesänderung umgesetzt worden. Das kritisiert Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
Wir sind in Deutschland immer Weltmeister, Dinge kompliziert umzusetzen, für alle Eventualitäten und Einzelfälle irgendwelche Regelungen vorzusehen.
Eigentlich sollten Ausweisstellen Aufklärungsmaterial und Organspendeausweise verteilen. Im letzten Jahr hätte auch ein Online- Online-Spenderegister an den Start gehen sollen. Das wird wohl frühestens im nächsten Jahr passieren. Die technische Umsetzung hakt und auch die Absprache zwischen Bund und Ländern.
Wenn es um Dinge geht, die man auch pragmatisch einfach umsetzen könnte, dann gibt es immer Bedenkenträger. Es gibt immer jemanden, der einem sagen kann, warum es nicht geht. Und da erwarte ich auch vom Bundesgesundheitsminister, dass er da Druck aufbaut.
Tino Sorge könnte sich ebenso wie Stefan Thome von der FDP vorstellen, das aktuelle Gesetz noch mal etwas zu verändern.
Was man sich überlegen könnte, ist, ob man nicht die Entscheidung verpflichtend macht, dass ein Mensch sich entscheiden muss, ob er Organspender sein will oder nicht.
Im Ziel sind sich alle einig: Wartezeiten verkürzen und mehr Menschenleben retten. Eine neue politische Lösung, wie das gelingen kann, ist aber erstmal nicht in Sicht.
Aus Berlin Birte Sönnigsen. Als im Januar 1933 die Deutschen die Nazis an die Macht wählten, da wussten viele prominente Mitglieder der SPD schon, dass sie in Gefahr sind. Sie flohen in die damalige Tschechoslowakei und gründeten dort in Prag im Juni 1933 die Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Exil. Marianne Allweis.
Nicht nur die deutsche Sozialdemokratie teilt eine gemeinsame Geschichte mit Tschechien, auch die aktuelle Vorsitzende der SPD hat hier familiäre Wurzeln. Daran erinnert Saskia Esken gleich zu Beginn in Prag.
Davor habe ich einen Tag in Eger, in Cheb, verbracht, wo meine Mutter aufgewachsen war. Leider lebt sie nicht mehr, aber es war ihr Geburtstag. Und es hätte ihr bestimmt gefallen, mit mir durch die Gassen der Stadt zu gehen.
Eskens Mutter ist zusammen mit rund 3 Millionen Deutschen aus dem heutigen Tschechien vertrieben worden, als Rache für die Verbrechen der Nazis. Die hatten die SPD kurz nach ihrer Machtübernahme verboten.
Viele unserer Mitglieder wurden verhaftet, viel zu viele kamen ums Leben. Einige gingen in den Untergrund, andere ins Exil. Das eine war so wichtig wie das andere.
Der Gang ins Exil ist in der SPD-Führung damals allerdings umstritten. Einigen geht dieser Schritt zu weit. Doch Ende Mai vor 90 Jahren fällt die Entscheidung, besonders gefährdete Vorstandsmitglieder rund um Otto Wels sollen Deutschland sofort verlassen. In Prag gründen sie die Exilorganisation SOPAD. Ab Juni 1933 erscheint hier die Parteizeitschrift Vorwärts. Wenig später beziehen die deutschen Sozialdemokraten eigene Büros. Große Teile des Parteivermögens können sie retten und dadurch ihre politische Arbeit ausbauen, erklärt Esken.
Die SOPAD sah eine ihrer Hauptaufgaben darin, der internationalen Öffentlichkeit und den Sozialdemokraten, die in Deutschland verblieben waren, Informationen über die in Deutschland herrschenden Verhältnisse zur Verfügung zu stellen.
Die Deutschlandberichte entwickeln sich zu einer zuverlässigen Quelle für Regierungen und Journalisten in Westeuropa. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger hat in seinem Wahlkreis im Bayerischen Hof noch Parteimitglieder kennengelernt, die diese Berichte geschmuggelt haben.
Die erzählen nämlich, wie sie dann in diesen 1933 bis 39er Jahren ihre Kolleginnen und Kollegen in der Tschechoslowakei kontaktiert haben, von denen Infomaterial, Flugblätter und Ähnliches übernommen haben. Und die dann auf den Fahrrädern, in den Sattelholmen, irgendwo versteckt am Körper, zurück ins Reich transportiert haben. Und in den ersten Jahren fand da ein reger konspirativer Austausch statt.
Nach der Besetzung des Sudetenlandes 1938 durch Hitlers Truppen wird das schwieriger. Kurz vor dem Einmarsch in die sogenannte Rest-Tschechei flieht die SOPAD zunächst nach Paris, später nach London. Die kontinuierliche Arbeit des Exilvorstandes habe einen raschen Wiederaufbau der SPD nach der Befreiung vom Nationalsozialismus ermöglicht, sagt Saskia Esken.
Es waren aber nicht nur Exilanten, die SOPAD aufbauten. Unterstützung gab es auch von den Sudetendeutschen und von den tschechoslowakischen Sozialdemokraten. Und dafür will ich heute meinen ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen.
Heutzutage setzen die Sozialdemokraten in Tschechien auf Nachhilfe und Förderprojekte aus Deutschland. Bei der letzten Wahl sind sie aus dem Parlament geflogen. Parteichef Michal Šmarda schlägt nun einen Imagewandel vor. Aus der CSSD sollen die SOZDEM werden. Trotz stagnierender Umfragewerte gibt er sich optimistisch.
Soziale Demokratie in Niemetsku.
Die SPD in Deutschland wurde 15 Jahre früher gegründet als die tschechoslowakische Sozialdemokratische Partei im damaligen Österreich. Das heißt, wir haben noch 15 Jahre, um unsere Partei so stark zu machen wie in Deutschland.
Aus Prag Marianne Allweis. Die österreichischen Sozialdemokraten, die mussten heute einen neuen Vorsitzenden wählen. Der Kurs wird wohl konservativer. Wolfgang Fichtel.
Österreichs Sozialdemokraten haben einen neuen Parteivorsitzenden, Hans-Peter Doskozil, SPÖ-Landeshauptmann im Burgenland. Mit 53% der Delegiertenstimmen hat er sich knapper als erwartet durchgesetzt gegen Andreas Babler, SPÖ-Bürgermeister in der Kleinstadt Traiskirchen. Doskozil, mit einiger Regierungserfahrung auf Landesebene und als früherer Bundesminister der Verteidigung, steht für einen straffen Kurs in der Migrationspolitik und gleichzeitig für einen starken Sozialstaat. Er will die zurzeit in den Umfragen schwer abgeschlagene SPÖ wählbar machen, auch für konservative ÖVP-Wähler und für Rechtsaußenwähler der FPÖ.
Aus Wien war das Wolfgang Fichte. VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona. So lautete heute das Finale der Fußball-Champions League der Frauen. Vor rund einer Dreiviertelstunde ist das Spiel zu Ende gegangen und Christian von Stülpnagel, gewonnen hat den Pokal Barcelona.
Genau, noch zur Halbzeit hatten die Wölfinnen mit 2:0 geführt. Am Ende unterliegen sie den Katalaninnen aber mit 2:3 und müssen sich mit der Silbermedaille begnügen. Matthias Dröge hat das Spiel in Eindhoven gesehen.
Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg gratulieren dem FC Barcelona zum Titelgewinn der Champions League. Barca lag zur Pause mit 0:2 zurück. Wolfsburg hatte also schon eine Hand am Champions League-Pokal. Aber in der zweiten Hälfte entfaltete das vermeintlich beste Team der Welt seine ganze Wucht und traf durch Patri doppelt und Rolfö machte dann das 3:2. Die lange Nachspielzeit, sie nutzte nichts mehr. VfL Wolfsburg verliert das Champions League-Finale zu Recht mit 2:3 gegen den FC Barcelona.
Die Wolfsburgerinnen waren also nah dran am Gewinn der Champions League nach einer sehr starken ersten Halbzeit. Doch am Ende war die zweite Halbzeit zu schwach, analysiert Abwehrspielerin Katrin Hendrich.
Ja, wir haben uns eigentlich fest vorgenommen, dass wir genauso weitermachen wie in der ersten Halbzeit. Aber Barca hat natürlich auch was umgestellt. Da mussten wir uns erstmal sortieren und dann haben sie erst schon eiskalt ausgenutzt. Das war von uns zu spät und ja, wir hatten dann keine Ordnung in den ersten Minuten. Dann steht es 2:2, dann haben wir die Köpfe erstmal hängen lassen und Barca hat dann noch nachgelegt und leider dann in der zweiten Hälfte das Spiel dahergeschenkt.
Warum übrigens immer die gleichen Vereine in der Champions League dominieren, dazu ein Beitrag gleich in Sport am Samstag um 19.10 Uhr hier im Programm. Heute Abend spielen dann noch die Männerfußball um den DFB-Pokal und da möchte RB Leipzig gerne seinen Titel verteidigen gegen Eintracht Frankfurt. Thomas Kunze schaut auf das Spiel heute Abend voraus.
Die Titelverteidigung im DFB-Pokal, seit der Wende ist das nur den Bayern und dem FC Schalke gelungen. RB Leipzig hat heute die Chance dazu und nicht nur das, Form und Personal geben auch einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt her. Alle Leistungsträger sind pünktlich zum Endspiel fit. Offensiv werden Christopher Nkunku, Timo Werner und Dani Olmo versuchen, die Frankfurter Defensive durcheinander zu bringen. Die Eintracht allerdings setzt ohnehin auf Offensivpower. Kolo Muani, Götze, Kamada und Lindström. Frankfurt ist ähnlich stark besetzt wie Leipzig, zumal RB in der Abwehr auf den gesperrten Joshko Gvardiol verzichten muss. Eine Prognose abzugeben wäre also nicht wirklich seriös. Der Rahmen übrigens ist wieder mal der größtmögliche. Das Olympiastadion ist ausverkauft. Auf den Rängen werden deutlich mehr Eintracht-Fans erwartet.
Im Augsburger Eiskanal macht an diesem Wochenende der Kanu-Weltcup Station und nach den ersten Erfolgen gestern konnten die Deutschen heute erneut feiern. Erich Wartusch.
Letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft am Augsburger Eiskanal holte Sideris Tasiadis Gold. Nun beim Weltcup wieder ein Sieg, wieder nach einer Fahrt mit vollstem Risiko.
Es ist unbeschreiblich hier jetzt nochmal zu gewinnen oder heim. Ich liebe solche Herausforderungen zu haben. Und irgendwie kann ich mich dann noch mehr konzentrieren, wenn ich noch mehr unter Druck stehe.
Bei den Frauen patzte die Kanadier-Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig im Halbfinale, verpasste den Finallauf, in dem aber Elena Lilic erneut überzeugte. Einen Tag nach ihrem ersten Weltcupsieg im Kajak, nun Platz 3.
Also ich bin mega stolz auf mich. Ich bin echt überwältigt gerade.
Auch wenn sie an die überlegene Australierin Jessica Fox dieses Mal nicht herankam.
Und nicht heran kommt die Konkurrenz an Max Verstappen in der Formel 1. In Barcelona hat sich der Niederländer und Dominator dieser Saison schon die 4. Pole Position in diesem Jahr gesichert. Jens Gideon.
Der Titelverteidiger im Red Bull hat sich damit schon zum 4. Mal in dieser Saison für Startplatz 1 qualifiziert. Bei gutem Wetter in Barcelona war Ferraris Spanier Carlos Sainz am nächsten dran und fuhr die zweitschnellste Qualifikationszeit. Startplatz 3 ging überraschend an McLaren-Pilot Lando Norris. Sehr stark der Auftritt des einzigen Deutschen. Nico Hülkenberg qualifizierte sich für Startposition 8 und holte damit weit mehr aus dem eigentlich unterlegenen Haas als Teamkollege Kevin Magnussen. Der Däne wurde nur 17. der Qualifikation. Favorit im Rennen ist Max Verstappen, auch weil Red Bull-Teamkollege und WM-Kontrahent Sergio Perez nur auf Startplatz 11 stehen wird.
Und mehr Sport gibt es dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Dann geht es auch um Überraschungen in der Basketball-Bundesliga, wo Ulm überraschend den FC Bayern München aus den Playoffs geworfen hat. Und um neue Recherchen rund um den Fall Dirk Hordorf, dem im Tennis Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt vorgeworfen werden.
Danke, Christian von Stülpnagel. Ich kann Ihnen noch unsere Kommentare empfehlen um 6:55. Da geht es heute um das Urteil gegen Lina E. und die linksextremistischen Proteste dagegen. Das waren die Informationen am Abend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Rainer Brandes. Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Tschüss.